Alles Gute zum neuen Jahr wünschen. Die Heide hat es ja schon angekündigt. Heute ist nicht das Ende des Kalenderjahres. Ihr habt auch nicht Weihnachten verpasst. Heute beginnt das neue Kirchenjahr. Und wie das so ist, am Beginn oder am Übergang zu einem neuen Jahr, denkt man auch gerne mal zurück an das, was war im vergangenen Jahr und wagt auch schon so einen Blick voraus auf das, was kommen wird. Und manchmal ertappe ich mich dabei, dass ich denke, ich würde gerne mal so ein halbes Jahr vorausschauen, um zu sehen, wie manches, was mir jetzt schwer erscheint, dann im Rückblick gewesen ist. Es gibt einen Brief, der in der Bibel steht, der auch einen Blick vorauswagt. Das ist die Offenbarung des Johannes. Und dieser Brief, der ist so ausführlich, dass wir ihn ein Buch nennen. In den meisten Quellen, wird das Buch der Offenbarung auf das Ende des ersten Jahrhunderts datiert, auf eine Zeit, in der Christenverfolgung etwas Realistisches war, etwas Bedrohliches für die noch junge Gemeinde. Römische Provinzbeamte wollten damals überall im gesamten Römischen Reich die Menschen dazu bewegen, ihren Kaiser als Gott anzubeten. Und das war natürlich für die Christen eine große Schwierigkeit, wollten sie doch nach dem Gebot leben, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und Menschen, die sich verweigerten, diesen Kaiser anzubeten, die mussten mit empfindlichen Strafen rechnen. Der Johannes zum Beispiel, ein Christ, der wurde vielleicht aus diesem Grund verbannt auf die Insel Patmos, eine kleine Insel in der Ägäis. Lange Zeit glaubte man, dass dieser Johannes, der das Buch der Offenbarung geschrieben hat, identisch wäre mit dem Apostel Johannes. Nun hat man aber in letzter Zeit Belege dafür gefunden, dass das wahrscheinlich nicht stimmt, denn vieles in der Offenbarung weist darauf hin, dass die beiden nicht identisch waren. Zum Beispiel schließt sich dieser Johannes der Offenbarung nicht ausdrücklich in den Kreis der Apostel mit ein, als er davon redet, und er erwähnt ausdrücklich seinen Namen mehrmals in der Offenbarung, was er im Evangelium und im Brief der andere Johannes nie getan hat. Johannes richtet das Buch, diesen Brief, an 7 Gemeinden, 7 christliche Gemeinden in der Nähe von Ephesus, möglicherweise Gemeinden in seiner Heimat. Die Offenbarung des Johannes, ich verrate euch kein Geheimnis, das ist keine leichte Lektüre. Manche Passagen erscheinen uns Menschen der westlichen Welt heute befremdlich, mitunter sogar bedrohlich. Die vielen Bilder und Symbole der Offenbarung muten fast an wie aus einem Fantasy-Buch entnommen. Und trotzdem wurde gerade dieses Buch für viele Christen zum Trost. Lasst uns versuchen, die Gründe dafür aufzuspüren. Ich lese aus dem 5. Kapitel der Offenbarung die Verse 1 bis 10. Und ich sah in der Rechten dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch, innen und auf der Rückseite beschrieben, mit 7 Siegeln versiegelt. Und ich sah einen starken Engel, der mit lauter Stimme rief, wer ist würdig, das Buch zu öffnen und seine Siegel zu brechen? Und niemand in dem Himmel, auch nicht auf der Erde, auch nicht unter der Erde, konnte das Buch öffnen, noch es anblicken. Und ich weinte sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch zu öffnen, noch es anzublicken. Und einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht. Siehe, es hat überwunden der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, um das Buch und seine 7 Siegel zu öffnen. Und ich sah inmitten des Thrones und der 4 lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten ein Lamm stehen, wie geschlachtet, das 7 Hörner und 7 Augen hatte. Dies sind die 7 Geister Gottes, ausgesandt über die ganze Erde. Und es kam und nahm das Buch aus der Rechten dessen, der auf dem Thron saß. Und als es das Buch nahm, fielen die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm, und sie hatten ein jeder eine Harfe und goldene Schalen voller Räucherwerk, das sind die Gebete der Heiligen. Und sie singen ein neues Lied und sagen: Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast durch dein Blut Menschen für Gott erkauft, aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation. Und hast sie unserem Gott zu einem Königtum und zu Priestern gemacht. Und sie werden über die Erde herrschen. In diesem doch recht kurzen Abschnitt der Offenbarung begegnen uns ein geheimnisvolles Buch mit sieben Siegeln, starke Engel, ein Löwe, ein zerschundenes Schaf mit sieben Hörnern und sieben Augen und Harfe spielende Älteste. Wenn ihr nun von mir erwartet, dass ich zu jedem dieser Bilder eine passende und auch noch richtige Deutung parat habe, dann muss ich euch enttäuschen. Das kann ich nicht und das will ich auch nicht. Was ich stattdessen tun möchte, ist herauszufinden, wo der Text unser Leben hier und heute berührt. Das beginnt nämlich schon im ersten Vers. Johannes sieht dort einen, der auf dem Thron sitzt. Diese fast beiläufige Bemerkung ist wichtig für das grundlegende Verständnis der Offenbarung. Denn auf unserer Erde gibt es sehr viele Throne, auf denen Mächtige in dieser Welt sitzen. Nicht nur Könige, davon gibt es ja nicht mehr so viele. Nein, Politiker, Finanz- oder Wirtschaftsbosse, Generäle, Diktatoren und. Unsere Erfahrung ist, dass so mancher dieser Thronbesitzer die Macht, die ihm gegeben wurde oder die er sich selbst genommen hat, nicht zum Wohl seines Volkes einsetzt. Wir leben in schweren Zeiten. Die globale Finanz- und Wirtschaftskrise, der Klimawandel, die wachsende Weltbevölkerung stellen die Menschheit vor Herausforderungen, denen manch ein Thronbesitzer nicht gewachsen ist. Und in diesen unsicheren Zeiten tut es deshalb gut zu wissen, dass über den Thronen unserer Welt ein unumstößlicher Thron steht, besetzt von dem, der Himmel und Erde geschaffen hat. Eine letzte Instanz, ein mächtiger Gott, der nicht das Handtuch wirft, egal in welchen Schwierigkeiten wir stecken. Gott sitzt im Regimente, er hat die Geschicke der Welt in seiner Hand. Das können wir festhalten, daran können wir festhalten, ganz gleich, welche Not uns drückt. In seiner rechten Hand hält Gott ein Buch. Möglicherweise ist es eine Schriftrolle, innen und außen voll beschrieben. Was in der Schriftrolle genau steht, das lässt sich leider nicht herausfinden. Es ist nicht überliefert. Es gibt viele Spekulationen. Die einen sagen, das ist das Buch, in dem die Namen derer stehen, die einmal in einer Gemeinschaft mit Gott leben werden. Wieder andere meinen, darin steht die Geschichte der Welt aufgeschrieben, einschließlich der Dinge, die noch kommen sollen. Was wirklich in dem Buch steht, wir wissen es nicht. Aber der Inhalt muss sehr wichtig sein, denn das Buch ist vor unerlaubtem Zugriff geschützt. Nicht mit einem, gleich mit sieben Siegeln. Die Zahl sieben, das war in dem Text schon so, die steht auffällig oft in der Offenbarung. So ist zum Beispiel die Rede von sieben Gemeinden, an die sieben Briefe geschickt wurden. Sieben Posaunen, das Schaf mit den sieben Hörnern und sieben Augen. Im Loblied der Ältesten, das sich an unseren Text anschließt, da heißt es, dass das Lamm würdig ist, zu nehmen Kraft und Reichtum, Weisheit und Stärke, Ehre und Preis und Lob. Wer mitgezählt hat, das sind auch sieben Dinge. Und hier nun das Buch mit den sieben Siegeln. Zahlen sind in der Bibel nicht immer wortwörtlich zu nehmen. Manchmal haben sie Symbolcharakter. Die Verwendung der Zahl sieben in der Offenbarung legt den Schluss nahe, dass es sich dabei um Vollkommenheit und Vollendung handelt. Die sieben Siegel, die bieten demzufolge vollkommenen Schutz vor unerlaubtem Zugriff. Und das ist auch gut so. Es ist nicht auszudenken, was passieren könnte, wenn dieses Buch mit so brisantem Inhalt in die falschen Hände kommen würde. Aber dieses Buch soll geöffnet werden. Und da stellt sich die Frage, wer kann das? Wer ist würdig, die Siegel zu öffnen und das Buch damit auch zu öffnen? Gespannte Stille. Keiner meldet sich, weder in unserer irdischen Welt, noch in der himmlischen Welt, noch in der Totenwelt meldet sich einer, der würdig dafür ist, nicht einer. Ich muss gestehen, als ich diesen Text zum ersten Mal las, habe ich mich sehr über diese Stelle gewundert. Wieso weint der Johannes darüber, dass offenbar keiner das Buch entgegennehmen und öffnen kann? Warum traut sich keiner? Doch dann fiel mir auf, dass es hier nicht um unsere Kraft oder um unser handwerkliches Geschick geht. Es geht darum, ob wir dazu würdig sind. Und keiner, nicht einmal der Johannes selbst, ist würdig. Ist das nicht deprimierend? Als dem Johannes das bewusst wird, da heult der los wie ein Schlosshund. Kennt ihr das? Ich glaube, jeder ernsthafte Christ kommt irgendwann an den Punkt, indem er erkennt, dass er seinen Ansprüchen an sich selbst, ein würdiger Christ zu sein, nicht genügt. Ich mühe mich jeden Tag, ein guter Christ zu sein, aber ich schaffe es einfach nicht. Ich schaffe es nicht, Gottes Gebote immer zu halten. Ich müsste so viel besser sein, als ich bin, was Gott nur über mich denken mag. Ich bin es doch eigentlich gar nicht wert, dass sich Gott um mich kümmert. Wenn es dir so geht, wenn du dich als Christ minderwertig fühlst, dann habe ich zwei Gedanken aus diesem Text für dich. Erstens, schau dich um, sieh deine Nachbarn an. Glaubst du wirklich, dass die anderen Christen um dich herum bessere Christen sind? Ob sie perfektere Christen sind, glaub das bloß nicht. Die anderen haben auch ihre Zweifel. Die verletzen auch andere Menschen und werden von bösen Gedanken geplagt. Und zweitens, wenn du erkennst, dass du trotz allem Bemühens kein vorbildlicher Christ bist, dann sei milde und barmherzig mit dir und deinen Mitchristen. Igel dich nicht ein in deinem Selbstmitleid. Einer der Ältesten, der tut das. Dabei müsste der doch genauso losheulen, denn der ist genau nicht würdig, das Buch mit den sieben Siegeln zu öffnen. Aber was macht der? Der geht zu dem Johannes hin, legt ihm die Hand auf die Schulter und sagt, du, weine nicht. Bleib nicht in deinem Selbstmitleid stecken. Klar, es stimmt, wir beide, du und ich, wir sind beide nicht würdig, das Buch entgegenzunehmen. Aber das ist auch gar nicht entscheidend. Wichtig ist, dass es einen gibt, der dazu würdig ist, der das Siegel des Buches aufbrechen kann, einen, der überwunden hat. Und wer ist dieser Überwinder? Der Älteste stellt ihn vor als Löwe von Juda. Juda, einer der 12 Stämme Israels, hatte von Anfang an den Löwen in seinem Wappen. Und das kam daher, dass der Jakob seinem Sohn Juda, als er ihn segnete, als einen Löwen bezeichnete. Und tatsächlich, Juda war der mächtigste Stamm im ganzen Israel. Was für ein starkes Bild. Ein Löwe als Überwinder. Der Löwe gilt ja unter den Landtieren unangefochten als das mächtigste Tier. Das wissen wir nicht erst seit dem Disney-Film Der König der Löwen. Das Gebrüll eines Löwen flößt allen Tieren Respekt ein. Also, halten wir schon mal fest, derjenige, der würdig ist, das Buch von Gott in Empfang zu nehmen und die Siegel zu brechen, der soll aus dem Stamm Juda kommen. Ja, und wo ist der Löwe genannt wird? Johannes schaut sich um. Und er kann tatsächlich ein Tier erkennen, aber was für eins. Das ist kein mächtiger Löwe, nein, es ist ein kleines Tier, ein kleines Schaf, ein Lamm, noch dazu sehr zerschunden. Hat der Älteste etwa das gemeint, als er von dem Löwen sprach? Ist das nicht ein Irrtum? Kann das wirklich möglich sein, ein Schaf, noch dazu ein so kleines? Das ist doch das reinste Gegenteil von einem Löwen. Es ist verletzlich, schwach und gilt nicht gerade als erhaben. Nicht Gewalt ist sein Kennzeichen, aber Sanftmut. Und dann geschieht das Unfassbare. Das Lamm geht tatsächlich zum Thron und nimmt das Buch entgegen. Wer ist dieses Lamm? Wir brauchen mehr Informationen. Eins wissen wir schon. Es kommt aus dem Stamm Juda. Und weiter lesen wir in unserem Text, es ist geschlachtet worden und hat durch sein Blut Menschen für Gott erkauft, aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation. Man braucht wirklich nicht viel Fantasie zu haben, um zu erkennen, dass hier Jesus gemeint ist, der Sohn Gottes. Er hat seinen Platz im Stammbaum von Juda gefunden. Und er wurde von Menschen auf grausame Weise hingerichtet, ja regelrecht abgeschlachtet. Und er hat, daran glauben wir, den Tod und damit die Trennung zwischen Gott und den Menschen überwunden. Und bis heute hat er zahllose Menschen aus allen Ländern mit Gott versöhnt. Tatsächlich, Jesus ist hier gemeint. Er ist würdig, das Buch mit den Siegeln in Empfang zu nehmen. Aber mal ehrlich, haben wir nicht unsere Mühe damit, unser Bild vom mächtigen Löwen auf ein Schaf zu übertragen? Ein Christ namens C.S. Lewis hat es in seinem Buch Die Chroniken von Narnia versucht. Die Hauptrolle verkörpert dort ein Löwe, aber keiner, der seine Macht missbraucht und seine Muskeln spielen lässt, sondern einer, der mit Weisheit und Sanftmut regiert. Irgendwie ist mir dieses Bild sehr sympathisch. Johannes erwartete einen Löwen und fand ein Lamm. Ein krasser Gegensatz, aber irgendwie auch ein Spiegelbild dafür, dass Jesus schon oft von Menschen missverstanden wurde. Als er auf die Erde als Mensch kam, etwa vor 2000 Jahren, erwarteten die Israeliten einen mächtigen Messias, einen, der mit göttlicher Vollmacht und, ja, wenn es sein muss, auch mit Gewalt die römischen Besatzer aus dem Land jagt und die vertraute Ordnung in Israel wiederherstellt. Und was fanden sie? Sie fanden einen einfachen Menschen, der sich weniger um Politik als vielmehr um den Menschen kümmerte und dabei sogar gegen Gesetze verstieß, um der Menschen willen. Jesus, der oft missverstandene Gottessohn. Was erwarten wir denn von Jesus? Erwarten wir ein kleines, niedliches Kind, das am Heiligabend unter Kerzenschein daheim in unseren Krippen liegt und nach Weihnachten zusammen mit den Christbaumkugeln wieder auf dem Boden und damit für ein Jahr aus unserem Leben verschwindet? Oder erwarten wir einen Jesus, der die Politiker und die Gierbänker endlich zur Vernunft bringt, damit unser Leben einen ungefährdeten Lauf nehmen kann? Wer wissen möchte, was er von Jesus erwarten kann, der sollte mal die Offenbarung weiterlesen. Aber ich muss euch warnen, das, was in den nächsten Kapiteln nach unserem Text beschrieben wird, ist keine leichte Bettlektüre. Angekündigt werden darin Naturkatastrophen, Kriege und Christenverfolgungen. Bilder, die einem das Blut in den Adern gefrieren lassen. Bilder, die im Mittelalter missbraucht worden sind, um Menschen einzuschüchtern. Bilder, die so unerträglich sind, dass selbst viele Christen nicht den langen Atem aufbringen können, die Offenbarung bis zum Ende zu lesen. Diese Bilder sind einfach unerträglich. Für uns. die wir in einem sicheren Land leben, Gott sei es gedankt. Aber für die Menschen in Pakistan oder Haiti, die nach Erdbeben und Überschwemmungen in großer Not leben, sind diese Bilder nicht fremd. Ebenso wenig für die Menschen in den Bürgerkriegsländern Afrikas und schon gar nicht für die Christen in Nordkorea, die, wie auch der Johannes, weil sie Christen sind, von der Bildfläche verschwinden mussten und, wie im Fall Nordkorea, sich auch heute noch in Arbeitslagern zu Tode schuften müssen. Diese Menschen finden sich in solchen Bildern wieder und können sagen, schaut her, das ist unsere Situation. Die Bilder, die uns hier in Deutschland so befremden, die blendet die Bibel nicht aus. Sie beschönigt nichts, wenn wir denken, es wird schon alles gut, wenn wir Christen sind, wenn wir an Jesus glauben, dann bedeutet das doch nicht, dass wir vom Leid verschont bleiben. Vielleicht stehen diese Bilder ja auch gerade deshalb in der Bibel, damit wir sensibilisiert werden für die Not der Menschen, die nicht das Privileg haben, wie wir in Frieden und Sicherheit zu leben. Wenn es uns gelingt, diese Kapitel des Leids in der Offenbarung komplett durchzulesen, ja buchstäblich zu überwinden, dann öffnet uns die Offenbarung in den letzten Kapiteln einen Blick dafür, dass all dieses Leid zeitlich begrenzt ist und danach das Zeitalter des Friedens beginnt. Eine Zeit, in der Gott seinen Heilsplan mit uns Menschen vollendet. Wunderschöne Bilder, in denen die heute Unterdrückten ihre Menschenwürde zurückerhalten. Bilder, die für Menschen, die in Not oder Verfolgung leben müssen, zum Trost wurden und ihnen Kraft gaben, nicht zu verzweifeln und das Leid durchzustehen. Gott vollendet seinen Heilsplan mit uns Menschen. Diese zentrale Aussage der Offenbarung ist der Grund dafür, dass einige wenige Übersetzer den Buchtitel nicht mit Offenbarung wiedergeben, sondern mit Vollendung. Denn die Offenbarung ist keine chronologische Aufzeichnung von Szenarien, die uns bevorstehen. Sie sollte uns auch nicht ermutigen, die beschriebenen Ereignisse zeitlich genau einzuordnen. Ich stelle noch einmal die Frage: Was erwarten wir von Jesus? Wir sollten keinen Jesus erwarten, der das Leid aus unserem Leben streicht. Das wäre unrealistisch. Aber wir können einen Jesus erwarten, der uns die Kraft gibt, das Leid in unserem Leben zu ertragen und zu überwinden. Erwarten wir aber auch einen Jesus, dem das Herz blutet, wenn mich die Not anderer Menschen kalt lässt und ich nur gleichgültig wegschaue? Erwarten wir einen Jesus, dem es weh tut, wenn ich wieder und wieder Dinge tue, von denen ich genau weiß, dass sie mir, meinen Mitmenschen, meiner Umwelt oder meinem Verhältnis zu Gott schaden? Nichts anderes ist Sünde. Ja, das können wir erwarten. Wir fügen Jesus Schmerzen zu. Aber wir dürfen von ihm trotzdem etwas erwarten. Denn all das will Jesus ertragen und dazu noch all das, was wir in unserem Leben an Sünden noch zufügen werden. All das will er ertragen, aber wozu? Damit wir zu Königskindern werden, zu Kindern Gottes, die befreit von der Last ihrer Schulden und versöhnt mit Gott leben können. Niemand wird dazu gezwungen, die Entscheidung, dieses Angebot der Versöhnung anzunehmen oder auszuschlagen, liegt ganz allein bei dir persönlich. Und gibt es auch Risiken und Nebenwirkungen einer Entscheidung für das persönliche Heil? Nun, man muss wissen, dass ein Leben als Christ kein Selbstläufer ist. Denn Jesus überträgt uns als Christen ein Amt. Du wirst Priester. Jeder Christ ein Priester, das klingt ganz schön fromm. Was ist denn überhaupt ein Priester? Im alten Israel hatten Priester vor allen Dingen zwei Aufgaben. Einmal Opfer vor Gott zu bringen und zum anderen die Menschen zu unterweisen. Welche Opfer kann ich denn als Christ Gott überhaupt bringen? ganz gewiss keine Tieropfer. Diese Zeiten sind längst vorbei. Im Grunde ist das Opfer für unsere Schuld ja durch Jesus schon selbst vollbracht. Er hat uns von unserer Schuld bereits freigekauft. Aber es gibt etwas, was wir Gott bringen können. In unserem Bibeltext bringen die Ältesten Gott goldene Schalen, auf denen Räucherwerk emporsteigt. Vielleicht denkt jetzt manch einer an die Räucherkerzen, die wir in kalten Winterabenden anzünden und uns einen wohligen Geruch bescheren. Das ist aber nicht gemeint. Die Bibel gibt hier mal in der Offenbarung sogar eine Erklärung, was gemeint ist. Das Räucherwerk sind die Gebete der Heiligen. Die Heiligen. Das sind diejenigen, deren Seele geheilt wurde. Also das sollten wir Christen sein. Wir sind aufgefordert zu beten, die Verbindung zu Gott im Gebet zu suchen und zu halten. Fürbitte für andere zu tun, das ist eine Aufgabe für uns als Priester. Und die Lehre, die Unterweisung, die zweite Aufgabe klingt erstmal ziemlich anstrengend. Denn, das wissen wir, nicht jeder Christ ist pädagogisch begabt. Aber darauf kommt es gar nicht an. Es geht vielmehr darum, dass wir unseren Mitmenschen von unserem Heilwerden durch Jesus erzählen. Dazu braucht man keine frommen Worte. Es reicht, wenn wir ehrlich sind. Wenn unser Herz erfüllt ist von dem, was Jesus für uns getan hat, dann sollten wir das nicht für uns behalten, damit andere daran teilhaben können und ihrerseits die Chance bekommen, sich persönlich für Gottes Heilsangebot zu entscheiden. Als Christen können wir uns somit nicht aus der Verantwortung für unsere Mitmenschen stehlen. Ganz gleich, ob es sich dabei um Menschen in Not oder Verfolgung irgendwo auf unserer Erde handelt oder um die Menschen in unserem ganz persönlichen Umfeld. Das ist der Einsatz, den Jesus von uns erwartet und den wir ihm angesichts dessen, was er für uns getan hat, auch schuldig sind. Lasst uns an diesem Adventssonntag, der ja, wie schon gesagt, gleichzeitig Sonntag der Weltmission ist, die Augen öffnen für Menschen, für die Jesus auch einen hohen Preis gezahlt hat. So zum Beispiel für die Menschen in den Augenkliniken in Indien, die dort behandelt werden. Die Kinder aus den Elendsvierteln in Brasilien, in Diadema, die anfällig für Kriminalität und Drogen sind. Die Quechua-Indianer in den Anden in Peru. Die Jugendlichen des Berufszentrums in Garoa im Norden Kameruns, die Kinder in den Schulen Kameruns und Äquatorialguineas, die Kinder des Heimes in Salur in Indien, die Menschen, das haben wir vorhin gesehen, auf der Jugendinsel und in den Elendsvierteln in Havanna auf Kuba, die Missionsarbeit von Nicole Meixner und ihrem Team in Montenegro und für die vielen anderen rund um die ganze Welt, die das Heilsangebot Gottes noch nicht erreicht hat.